Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Christus vokres. Christo ame fufuka. Christus voskres. Ja, so dringt die Osterbotschaft durch die ganze Welt und es ist immer wieder schön zu hören, dass Menschen in aller Welt dies bekennen mit ihren Liedern, mit dem Swahili-Lied, was wir vorher zusammen gesungen haben und eben auch mit diesem alten Ostergruß, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und so freue ich mich, dass ich heute wieder bei Ihnen in Öschelbronn den Predigtdienst tun kann, während Ihr Pfarrer Schaan in Eutingen ist und dass ich zu solchen besonderen Festtagen immer meinen weißen Talar anhabe. Ich denke, daran haben Sie sich inzwischen gewöhnt und es ist schon ganz normal für Sie. Ja, gestern haben Sie die Osterbotschaft in der Version von Markus gehört. Da hat Pfarrer Schaan über Markus 16 die ersten Verse gepredigt und heute hören wir es in der Version von Matthäus, Matthäus 28, 1 bis 10. Ich lese es nach der Übersetzung Neues Leben. Am Sonntagmorgen in aller Frühe gingen Maria Magdalena und die andere Maria hinaus zum Grab. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein beiseite rollte und sich darauf niederließ. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst, als sie ihn sahen, fielen zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel sprach die Frauen an. »Habt keine Angst«, sagte er, »ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist und ihnen nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen. Merkt euch, was ich euch gesagt habe.« Die Frauen liefen schnell vom Grab fort. Sie waren zu Tode erschrocken und doch zugleich außer sich vor Freude. So schnell sie konnten, liefen sie zu den Jüngern, um ihnen auszurichten, was der Engel gesagt hatte. Unterwegs begegneten sie Jesus. »Seid gegrüßt«, sagte er. Und sie liefen zu ihm hin, umklammerten seine Füße und beteten ihn an. Jesus sagte zu ihnen, »Habt keine Angst, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen, dort werden sie mich sehen.« Wir beten. Danke, Vater, für dein Wort. Danke, dass du als der lebendige Auferstandene jetzt unter uns gegenwärtig bist. Und wir bitten dich, begegne du jetzt auch an diesem Morgen einem jeden von uns durch dein Wort. Amen. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Aus dem hohlen, finsteren Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern, sie feiern die Auferstehung des Herrn. Ich denke, viele von Ihnen kennen diese Verse aus dem Osterspaziergang aus Goethes Faust. Und seit diesem Osterspaziergang ist es in Deutschland irgendwie eine schöne Tradition, an Ostern spazieren zu gehen. Oder wer etwas politischer unterwegs ist, der nimmt teil oder hat teilgenommen an den Ostermärschen, die ja gerade in diesem Jahr ganz besonders aktuell sind, aber auch umstritten und heiß diskutiert. Andere wieder nutzen einfach das lange Wochenende zu einem Wanderwochenende irgendwo in den Bergen. Auch in unserem Text heute, da sind viele Menschen unterwegs, am Wandern, am Rennen, am Laufen. Machen wir uns mit ihnen auf den Weg zu dieser Osterfreude, die vielleicht auch mit manchen Umwegen verbunden sein kann. Zunächst war das ja ein ganz trauriger Weg für die Maria Magdalena und die andere Maria. Sie waren unterwegs zu dem Grab. Sie wussten, es ist ein schwerer Stein davor. Matthäus schreibt gar nicht viel, was sie sich erzählt haben, aber wir können es uns denken. Sie haben an den schweren Stein gedacht und vielleicht auch an die Wachen vor dem Grab. Was würden die sagen? Würden sie sagen, nein, hier kommt keiner rein, kommt gar nicht in Frage? Oder würden sie ihnen vielleicht sogar helfen und sagen, okay, solange ihr den Leichnam nicht fortnimmt, dann helfen wir euch gern, das Grab zu öffnen? Wie auch immer, wenn sie in das Grab reinschauen, ja, was würden sie da drin finden? Nur den toten, geschundenen Leichnam ihres Herrn. So ist vielleicht auch mancher von uns heute mit manchen Sorgen unterwegs, mit Sorgen in die Kirche gekommen, Sorgen um die eigene Gesundheit oder um vielleicht kranke Menschen in ihrer Familie. Und wir alle sind in Sorge, wie geht es weiter in der Ukraine, wie geht es weiter mit dem Frieden in unserer Welt. Aber da kommt dieser Engel ganz plötzlich mit einem Erdbeben, wälzt den Stein zur Seite. Die Wachen fallen in Ohnmacht, damit ist dieses Problem schon mal gelöst. Und als die Frauen in das Grab hineinschauen, ja, da finden sie, das Grab ist leer und der Engel erklärt ihnen, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und wenn Sie es vielleicht noch nicht ganz glauben können, wenn Sie vielleicht noch Ihre Zweifel haben, wie uns Conny Gieck vorher erläutert hat, dann erscheint Jesus selber Ihnen und Sie können ihn selber als den Auferstandenen begrüßen. Und trotzdem, ganz seltsam schreibt Matthäus, erschrocken und fröhlich gingen sie vom Grab. Es war nicht einfach jetzt alles heiter, eitel Sonnenschein. Nein, sie waren erschrocken von dem, was sie da erlebt haben, wie hier der lebendige Gott so wunderbar gewirkt hat. Vielleicht aber auch noch mit manchen Sorgen belastet, so wie auch bei uns nicht einfach am Ostermorgen mit einem Fingerschnipsen all unsere Sorgen weg sind, sondern uns noch mancher Schreck, noch manche Sorge, manches Trauma begleitet. Und doch die Osterfreude, das ist das, was für die Frauen überwiegt. So weit, so gut. Sie freuen sich, die Osterfreude, und hier könnte eigentlich die Geschichte ja schon zu Ende sein. Aber dann gibt Jesus ihnen einen ganz seltsamen Auftrag, der gerade im Matthäus-Evangelium besonders deutlich wird. Sie waren in Jerusalem, hier war Jesus gekreuzigt worden, hier war ihnen Jesus erschienen und hier sollte auch später das Pfingstwunder passieren und die erste Gemeinde entstehen. 50 Tage später, okay, und wenn wir nur das Lukas-Evangelium hätten und die Apostelgeschichte, dann hätten wir den Eindruck, okay, die Jünger brauchen jetzt nur 50 Tage lang die Füße stillzuhalten, warten, bis das Pfingstwunder passiert und die erste Gemeinde entsteht. Aber Sie haben es gestern schon nach Markus gehört, dazwischen ist noch der Weg nach Galiläa und auch im Johannesevangelium wird breit erzählt, wie Jesus den Jüngern am See Genezareth, am See Tiberias erscheint. Und auch Matthäus betont das, erst sagt es der Engel und dann auch noch einmal Jesus selbst spricht zu den Jüngern und sagt ihnen, geht und sagt meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa kommen, dort werde ich ihnen begegnen. Warum dieser Riesenumweg? Das war nicht ein kurzer Osterspaziergang, wo man mal in 2-3 Stündchen hinläuft. Man muss sich das mal klar machen, von Jerusalem nach Galiläa, das sind etwa 4-5 Tagesreisen. Und dann wieder 4-5 Tagesreisen zurück. Die Jünger müssen sich also am Ostermontag recht hurtig auf den Weg gemacht haben, damit sie bis zum Freitag in Galiläa sind, denn am Samstag, am Sabbat, da durften sie ja als gläubige Juden nicht wandern. Und dann nach 14 Tagen, nachdem sie sich einigermaßen von der langen Reise erholt haben, gleich wieder schnell zurück, damit sie rechtzeitig bis zum Himmelfahrtstag am Ölberg sind, wo Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet hat. Wozu dieser Umweg? Ich denke, das fragt sich auch mancher auf seinem Lebensweg. Warum hat dieser und jener Umweg sein müssen? Wäre es nicht auch einfacher gegangen? Hätte Gott mich nicht auch einen einfacheren Weg führen können? Nun, ich habe mir das Matthäusevangelium daraufhin noch mal gründlich durchgelesen. Warum dieser Weg nach Galiläa? Warum mutet Jesus seinen Jüngern diese Wanderung zu? Nun, ich denke, zunächst einmal war es für sie ein Weg in den Alltag. Eigentlich lag es ja auf der Hand. Sie waren ja nur zum Fest als Gäste nach Jerusalem gekommen und es war eigentlich das Normalste von der Welt, dass sie jetzt an ihren Heimatort am See Genezareth zurückkehren zu ihren Fischerbooten in ihren Alltag. Und so sendet Jesus auch uns immer wieder in den Alltag zurück. Es ist schön, dass wir jetzt über Ostern diese verschiedenen Ostergottesdienste hintereinander hatten, vom Gründonnerstag über den Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag. Aber nun sendet uns Jesus zurück in unseren Alltag und im Alltag will er uns begegnen. Im Alltag dürfen wir ihn erleben, vielleicht an unserem Arbeitsplatz, wo wir immer mit einem Kollegen oder einer Kollegin Schwierigkeit hatten, aber irgendwie hat die sich jetzt verändert. Irgendwie hat Gott an ihr gewirkt, dass wir auf einmal besser mit ihr zurechtkommen. Irgendein Problem, wo wir lange Zeit dran gegrübelt haben, wo wir jetzt doch die Lösung finden. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Jesus nicht nur hier in der Kirche erleben, nicht nur in einem schönen Bibelkreis, sondern auch in Ihrem Alltag, an der Werkbank, am Schreibtisch, in der Schule und wo immer Jesus uns hingesandt hat. Aber es war auch ein Weg zum Anfang zurück und deshalb habe ich auch vorher in diese Schriftlesung aus Matthäus ausgewählt. Da ist die Rede davon, wie die Jünger damals die Zweifel von Johannes dem Täufer miterlebt hatten, aber dann eben auch die Zeichen, die Wunder, die Jesus getan hatte. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Das hatten sie 3 Jahre lang in Galiläa erlebt mit ihrem Herrn Jesus Christus. Damals hatten sie alles noch nicht so richtig verstanden, aber jetzt auf einmal ist Jesus auferstanden und im Licht seiner Auferstehung, da können sie auch diese Zeichen ganz neu einordnen. Und ich denke, auch wir brauchen es manchmal, dass wir zum Anfang unseres Glaubens zurückgehen, dass wir neu schauen, was habe ich damals mit Jesus erlebt. Oder vielleicht sogar auch zurückgehen, was haben andere Menschen mit Jesus erlebt. Das hilft uns gerade in Durchzeiten unseres Glaubens, gerade wenn wir besondere Stärkung brauchen, dass wir wieder an diesen Anfang zurückgehen. Ich denke da gerade an mein Theologiestudium. Das ist ja nicht unbedingt immer eine glaubensstärkende Zeit. Man wird mit vielen kritischen Fragen konfrontiert. Bei manchen Professoren hat man den Eindruck, sie wollen einem geradezu den Boden unter den Füßen wegziehen. Alles Mögliche am Wort Gottes wird kritisiert und in Frage gestellt. Und wenn ich dann von Tübingen zurück in meinen Heimatsort Eisingen gefahren bin mit meinem Fahrrad am Wochenende, dann habe ich oft Halt gemacht in Mühlhausen an der Würm, an der Kirche dort und mich erinnert, hier hat vor 150 Jahren die badische Erweckungsbewegung begonnen. Damals haben Menschen ganz dem Wort Gottes vertraut, der Pfarrer Alois Hennhöfer und seine Freunde damals. Und das war für mich eine Stärkung, dass ich gesehen habe, damals hat Gott gehandelt hier in unserer badischen Landeskirche, weil Menschen auf Gott vertraut haben. Und in dieser Linie will ich weitermachen, darauf will ich vertrauen in meinem Pfarrdienst. Und so können wir immer wieder an persönliche Glaubenserfahrungen anknüpfen, aber eben auch an die unserer Väter und Mütter im Glauben. Ja, und dann ist dieses Galiläa gerade für Matthäus schon von den ersten Kapiteln des Matthäus-Evangeliums das Galiläa der Völker. Schon im 4. Kapitel zitiert Matthäus aus dem Buch Jesaja: Das Land von Sebulon und Naphtali am See gelegen, Galiläa der gottfernen Völker, oder Luther übersetzt sogar Galiläa der Heiden. Galiläa der Heiden? Warum das denn? Wir lesen doch die ganze Zeit im Neuen Testament, wie Jesus in die Synagogen in Galiläa ging, in Kapernaum und in Nazareth. Das gehörte doch zum Land Israel dazu. Das waren doch alles fromme Juden. Warum wird es hier bezeichnet als das Galiläa der Heiden? Nun, es war nicht immer ein jüdisches Galiläa. Schon einige hundert Jahre vorher, da hatte der König von Assur den Norden Israels erobert und hat gerade in Galiläa und Samarien heidnische Völker angesiedelt. Und erst ein paar Jahrzehnte vor der Zeit von Jesus, da hatten die Juden, hatten die Israeliten dieses Land Galiläa zurückerobert, es wieder zum Teil von Israel gemacht. Aber irgendwie so ein bisschen verdächtig waren ihnen die Leute von Galiläa trotzdem. Wir hören es schon in den Geschichten von Jesus, wie die Leute sagen: Also ein Prophet aus Galiläa, das kann doch nicht sein. Was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Das sind doch alles noch so halbe Heiden, die sind doch gerade erst so mit Mühe und Not zum jüdischen Glauben bekehrt. Also was Gescheites kann aus Galiläa nicht kommen. Und auch den Aposteln ging es so, als sie vor dem Hohen Rat standen. Da wird es auch immer wieder gesagt: Ach, das sind doch ungebildete Leute aus Galiläa, was können die uns schon sagen? Und gerade in dieses Galiläa schickt Jesus nochmal seine Jünger zurück zu dem heidnischen Galiläa, zu diesem Vielvölker-Galiläa, um dahin die Osterbotschaft, die Auferstehungsbotschaft zu bringen. Aber umgekehrt, wie schon gesagt, die Juden, die frommen Juden in Jerusalem, die mussten auch von den Menschen aus Galiläa lernen, von den Aposteln aus Galiläa, was die Botschaft von Ostern ist. Und ich denke, wir sind inzwischen hier in Pforzheim und im Enzkreis auch zu einem Vielvölkergemisch geworden. Gott hat uns diese Völker hierher geschickt, damit wir ihnen die frohe Botschaft von Jesus sagen können. Und ich bin sehr dankbar, wir haben in Eutingen jetzt Sprachkurse für Flüchtlinge, wir haben Hausaufgabenbetreuung für Flüchtlinge, und ich bin überzeugt, auch Sie hier in Öschelbronn haben manche Möglichkeit, den Menschen aus den vielen Völkern das Evangelium zu sagen. Aber andererseits, so wie die frommen Juden in Jerusalem von diesen zwielichtigen Galiläern lernen mussten, so haben wir auch manches von den Völkern zu lernen. Und da freue ich mich immer wieder, wie Menschen, auch gerade von Christen aus anderen Ländern, nicht nur dieses wunderbare Osterlied gelernt haben, Christ ist erstanden, sondern auch manches andere mitnehmen. Ich denke da an eine Mitarbeiterin, sie bezeichnet sich schon als fromme, wiedergeborene Christin, aber fromme, wiedergeborene Christen war für sie der Gottesdienstbesuch am Sonntag ganz und gar nicht selbstverständlich. Können sie durchaus auch öfters mal mit dem Musikverein und sonst was unterwegs sein, sogar fast öfter mit dem Musikverein, als dass man sie sonntags im Gottesdienst gesehen hat. Und dann war sie zu einem Praktikum für einige Monate in Südafrika, und dann hat sie gemerkt, ja, in Afrika ist das selbstverständlich, dass man sonntags in die Kirche geht. Ein Sonntag ohne Kirche, das gibt's für, ich würde sagen, 2/3 der Weltchristenheit überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht denkbar. Und seitdem, danach ging sie dann auch wieder recht regelmäßig zum Gottesdienst. Natürlich ist das nur ein kleines Detail, und ich würde das Christsein auch nicht am regelmäßigen Gottesdienstbesuch festmachen. Aber ich denke, es gibt sehr vieles, was wir als Christen im Westen von den Christen aus aller Welt zu lernen haben. Es muss nicht unbedingt sein, dass wir dorthin kommen. Ich habe es auch immer wieder erlebt, wenn wir in Eutingen den Indiensonntag hatten oder auch Indonesiensonntag, wie Christen aus anderen Ländern uns auch bereichern und wie viel wir auch von ihnen lernen können. Und so schickt uns Jesus manches Mal auch auf traurige Wege, wie wir es gehört haben von den Frauen, und will uns gerade auf diesen traurigen Wegen begegnen, dass wir zu neuer Freude finden, auch wenn uns in manchem noch der Schreck in den Gliedern liegt. Er schickt uns auf manche Umwege in unser Galiläa, auf manche Wege, wo wir wieder neu im den Alltag geführt werden, um ihn dort zu begegnen, wo wir aber auch neu geführt werden zu den Anfängen unseres Glaubens, aber wo wir auch neu den Völkern begegnen, gerade hier vor unserer Haustür, den Völkern, denen wir noch das Evangelium zu sagen haben, aber auch den Völkern, den Christen aus anderen Völkern, von denen wir manches zu lernen haben, so dass wir weiter fröhlich, aber in manchem auch erschrocken unseren Weg gehen können. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der segne und bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.